I declare open the cake buffet of Ariel, celebrating the fourth pink coffee club of the modern era.
Guten Abend und ein herzliches Hallo in die Weiten des Dreieckland. Hier ist die Schulewelle mit einer neuen Ausgabe des rosa-roten Kaffeeklatschs.
Auch 2014 wird wieder geklatscht hier im Studio. Bereits zum vierten Mal werden wir bei Kaffee und Kuchen über die großen und kleinen schwulen Geschichten aus Showbiz, Sport und Politik plaudern.
Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele im russischen Sotschi kommen wir natürlich um das Thema Olympia nicht herum. Wie überhaupt der Sport einen breiten Raum heute in der Sendung einnehmen wird.
Garniert wird das Ganze mit viel Musik, Nachrichten und natürlich den Veranstaltungshinweisen. Und wie es sich für eine sportive Sendung gehört, gibt es noch was zu gewinnen, nämlich freien Eintritt zur Schwules Dance Party am kommenden Samstag, jedoch dazu später mehr. An den Kuchengabeln sind für heute
der Dieter,
der Hartmut
und der Alex.
Und ihr könnt auch mitklatschen. Wie? Das verrät euch jetzt der Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Das war der offizielle Song der Olympischen Winterspiele in Sochi mit dem simplen Titel Anthem of Olympic Games 2014. Für diesen Song hat man so einiges aufgefahren, was die russische Popmusik zu bieten hat. Am bekanntesten bei uns ist vielleicht noch Dima Bilan. Aber auch die Namen Valeria, Sofia Rotaru, Philipp Kirkorov, Julia Savicheva, Wladimir Presnyakov, Max Prokofsky oder Timati dürften so manchen bei uns ein Begriff sein. Mir leider nicht.
Schade, Mensch, wir hätten noch Sveta fragen können, ob sie uns schnell die Namen mal noch vorliest.
Eben ging sie raus.
Ja, unsere Kollegin von Radio Ech, von der russischen Redaktion in deutscher Sprache, die gerade vor uns Sendung gemacht hat, hätte uns jetzt da sicher gut aushelfen können.
Aber Alex, es klingt ja alles sehr schön mit dem Song und den vielen Künstlern. Klingt nach schöner, heiler Welt. Ist es denn so und läuft alles wie geplant? Du bist ja unser Olympia-Experte.
Naja, übertreibt man nicht. Aber also was man so hört aus Sochi, geht es da im ganz schön drunter und drüber. Es sind ja die ersten Delegationen angereist, vor allem auch die Journalisten angereist und in den Hotels sieht es also aus wie, wie wenn es noch Monate hin wäre. Also es hieß, dass 3 von 20 Hotels überhaupt fertig sind und da hängen dann Kabel von den Decken, die Betten sind noch gar nicht aufgebaut. Es kommt Wasser, das, wenn man es höflich nennt, sieht es ein bisschen nach Bier aus. Andere haben andere Flüssigkeiten zitiert, die es sein können. Also dafür, dass für dieses Projekt so viel Geld ausgegeben wurde und dass dieses Prestigeobjekt sein soll, ist doch einiges noch im Argen.
War denn der regierende Oberbürgermeister von Berlin eigentlich da irgendwie beteiligt an den Bauten?
Nicht, dass ich wüsste. Der regierende Oberbürgermeister wohnt im Roten Rathaus. Ob da irgendwelche Zusammenhänge sind, das ist mal weit hergekommen. Das Problem ist nur, dass diese ganzen eigentlich doch praktischen Probleme, die jetzt da vor Ort herrschen, geeignet sind, die eigene Problematik, die es mit diesem Olympischen Winterspiel gab, etwas zu überdecken. Also, weil man spricht es mehr von Wasserhähnen oder so, wie von den Menschenrechtsverletzungen und so, die eigentlich...
Und Kloschüsseln.
Und Kloschüsseln, genau. Also, das ist halt einfach ist das Problem, dass das etwas in der Berichterstattung auch in den Hintergrund geraten ist, weil einfach ist diese praktischen Probleme im Vorfeld stehen.
Vorher war das halt mehr ein theoretisches Problem. Ne? Wie wird es wohl sein, wenn da Lesben und Schwule und Transgender und Bisexuelle und Queere und Intersexuelle und sonstige Menschen auf der Straße zu sehen sein werden? Gibt das ein Problem mit diesem Anti-Homo-Propaganda-Gesetz oder gibt das kein Problem? Was dürfen sie nicht? Das war halt im Vorfeld alles mehr Theorie. Jetzt sieht die Praxis erstmal so aus, dass da völliges Chaos herrscht und das alles andere als eben so glatt und hochglanzpoliert wie gedacht ist. Und deswegen stürzt die Öffentlichkeit sich halt erstmal da drauf.
Naja, und man muss es ja auch aus der Sicht der Leute vor Ort sehen, der Sportler, die da anreisen, der Journalisten, die da anreisen. Ich meine, wenn die da anreisen, haben die auch ihre Bedürfnisse und wenn sie keine Toiletten haben und sonst was. Ich meine, das ist gar nicht böse gemeint, aber das sind ja das sind erstmal in der eigenen Wahrnehmung die primären Probleme.
Das betrifft mich erstmal richtig persönlich.
Genau, angeblich soll sogar, jetzt ist mein Name entfallen,
was
Thomas Bach, jetzt haben wir es, Präsident vom Internationalen Olympischen Komitee, selbst der soll davon betroffen sein, also selbst in seinem Hotel scheint nicht alles so zu sein. Wie sollte.
Ja, dann sollten sie halt einfach mal in die nahegelegene Putinsche Villa gehen. Die steht da schon länger. Da dürfen diese ersten Anlaufprobleme etwas schon passé sein.
Naja, Putinsche Villa, die wird genauso unerreichbar sein wie das sogenannte Pride House. Das war ja auch geplant.
Was ist denn das, Alex?
Das Pride House, das gab es bei den letzten Olympischen Spielen. Das sollte eigentlich so ein Treffpunkt eben der schwul, lesbisch und sonstigen Gemeinschaft sein. Hat man in Vancouver gehabt, hat man in London gehabt.
Ja, in Vancouver zum ersten Mal, ne?
Lass mich rechnen. London war ja danach. Und man hat es auch angefragt und wollte das auch jetzt hier in Sochi machen. Aber das wurde dann verboten von den Behörden mit der Argumentation, es hätte einen extremistischen Charakter und widerspreche der öffentlichen Moral. Und daraufhin sind diverse Initiativen an die nationalen Olympischen Komitees gegangen, haben von den meisten gar keine Rückmeldung gekriegt. Der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, war so einer der wenigen, die überhaupt reagiert haben, haben aber ganz klar gemacht, also sowas wie ein Pride House oder dass wir unser deutsches Haus für solche Zwecke zur Verfügung stellen, kommt für sie gar nicht in Frage, weil das einfach, das wäre halt kein öffentliches Haus, sondern da würden sie halt ihre Sportler, Journalisten und sonstige Gäste irgendwie einladen. Und als man dann auch so ein bisschen nachgebohrt hat, war dann nur die Gegenfrage, wenn wir sowas machen würden wie ein Pride House Event, also da ging es halt nur um eine einzelne Veranstaltung, war halt die Gegenfrage, was haben wir da überhaupt davon? Wir werden keine einzige Medaille mehr deswegen gewinnen und dann hat man...
Höchstens Ansehen.
Höchstens Ansehen, aber am Schluss...
Wer braucht schon sowas im Sport, ne?
Aber am Schluss, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, dann werden halt die Nationen wieder am Medaillenspiegel gemessen.
Tja. Und nicht die moralischen Sieger gekürt. Ja. Obwohl, ich meine, so Jamaika, Bob-Team oder so, ne? Die fallen auch aus dem Medaillenspiegel raus und kriegen trotzdem Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Ja, gut, aber das ist dann wieder eine ganz andere Thematik. Das sind halt ja die sogenannten Exoten.
Ja, wenn die jetzt noch schwul wären, wenn das noch rauskommen würde, was denkst du, was dann los wäre?
Dann können sie nicht mehr zurück nach Jamaika.
Stimmt. Dann sollten sie lieber in Sochi bleiben. Wir haben jetzt ja gelernt, das Ding spricht sich Sochi aus, nicht Sochi.
Genau. Das war ja auch ganz interessant. Da wurde sind durch den Ort gegangen und haben so einfach Passanten und so gefragt, wie heißt denn das jetzt? Sochi oder Sochi oder Sochi? Ich kann es nicht richtig aussprechen. Und dann haben sie auch Polizisten gefragt und die Polizisten haben dann zur Antwort gegeben, selbst diese Frage dürften sie nicht beantworten. Also so streng sind die, oder meinen sie, müssten die Sicherheitsvorkehrungen sein, dass man also nicht mal...
Damit sich die Terroristen nicht bis dahin durchfragen können, oder wie?
Ich weiß nicht, also sie haben, da war so ein Kontrollposten, der hat sein Fensterlein aufgemacht und hat sich angehört, was der Journalist da zu fragen hat und dann kam eben als Antwort, das dürfte er nicht beantworten.
Ja, also die Putin-Spiele, also irgendwie bin ich geneigt dazu, das nicht Olympische Spiele zu nennen, sondern die Putin-Spiele, an denen werden wir noch sehr viel Freude haben.
Ja gut, ich meine, der Putin scheint ja gar nicht so bös den Homosexuellen gesinnt zu sein. Er hat ja verkündet, dass wir verbieten nichts und wir sperren niemanden ein, aber lasst bitte unsere Kinder in Ruhe.
Der Klassiker, ne? Mhm. Homosexuell gleich Kinderschänder.
Ja, und
wann war das noch? Irgendwie letztes Jahrhundert oder so?
Das war letzte Woche.
Nein, aber dass das so allgemein gut war, das ist schon eine Weile her.
Ich glaube, das ist geografisch noch ganz unterschiedlich. In manchen Köpfen ist das wohl immer noch drin. Und dann ist das ein bisschen auf Glatteis geführt worden, weil das wurde auch gefragt, die haben ja diese Gesetze in Russland und warum dann die Volontieruniform der russischen Volunteers, die da bei den Olympischen Spielen mitarbeiten, warum die Regenbogenfarben hatten. Da konnte und vermutlich wollte er auch nichts darauf sagen, außer dass er sie nicht designt hat.
Das wollen wir auch glauben, denn er pflegt ja in der Regel ein weniger farbenfreudiges Outfit zu tragen, wenn er denn mal eins trägt und nicht mehr mal oberkörperfrei auf irgendwelchen Pferden oder sonst was rumhüpft.
Ja, und wie kommt es überhaupt zum Eindruck, dass das die Putin-Spiele sein könnten?
Ja, weil das natürlich ein Paradebeispiel für seine Selbstbeweihräucherung darstellt. Er hat das zur Chefsache erklärt. Es findet in einem Ort statt, den kein Mensch für Olympische Winterspiele geeignet hält, mit Ausnahme der Tatsache, dass er da halt eine schöne Villa in der Nähe hat und nicht so weit anreisen muss.
Ja eben, man hat ja gesagt, man hätte in ganz Russland nach einem Ort geschaut, an dem es nicht schneit, und dort hätte man dann die Winterspiele gemacht.
Den Schnee hat man halt hingebracht und unter Sägespänen versteckt und holt ihn jetzt wieder raus.
Man muss fair sein. Also ich meine, Sotschi ist eben am Meer und das ist nun mal kein Wintersportort. In den Bergen gibt es natürlich schon den Schnee und so weiter, aber das ist halt total grotesk, dass man da also einige Wettbewerbe wirklich in tropischen Temperaturen stattfinden und während man dann da hochfahren muss, um eben in den Schnee zu kommen. Und wenn man sich überlegt, die Spiele sollen 50 Milliarden, ich weiß gar nicht, Dollar oder Euro, aber ist eigentlich egal, die Summe ist auf jeden Fall schon enorm gekostet haben. Das ist so viel wie alle Winterspiele davor zusammen. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, die Toiletten in Gang zu bringen.
Und wenn dann stehen zwei Toiletten nebeneinander, auch nett. Das ist auch so eine russische Gepflogenheit, dass man nicht so alleine auf dem Klo ist.
Ja, das gehört wohl zu diesen traditionellen Lebensentwürfen, die geschützt werden müssen.
Insgesamt ist ganz eher sehr kraftmeierisch. Also ich habe heute noch ein bisschen nachgelesen in verschiedenen Zeitungen. Nicht nur gegen Schwulen hetzt ja Putin. Das Ganze findet ja in Sotschi statt. Und das war ja früher das Land der Tscherkesen gewesen. Die sind ja 1864 dort verjagt worden. Das ist auch immer noch eine Riesenwunde bei denen. Die sind verstreut in ganz Europa, sehr viel in der Türkei lebend. Und mehr oder weniger die Spiele finden ja teilweise auf den alten Schlachtfeldern finden die statt. Und Putin wiederholt anlässlich der Olympischen Spiele sogar die Siegesparade von 1864 der Russen gegen die Tscherkesen, und wo man sieht man eigentlich, dass er wirklich so seine Siegerposition doch deutlich zeigen möchte, wenngleich er natürlich nicht am Krieg von 1864 schuld ist.
Das heißt, er will sich nicht nur außenpolitisch präsentieren, sondern auch will auch im Land nochmal zeigen, wer
der starke Mann ist.
Der starke Mann ist.
Offenbar, okay. Ja, auf jeden Fall.
Okay, da sind wir jetzt mal gespannt, was passieren wird, wenn es wirklich ist, jemand erdreisten sollte, in irgendeiner Weise zu demonstrieren oder so. Weil
ein bisschen Vorgeschmack hatten wir ja schon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften gesehen. Ne? Oder Europameisterschaften, was war es dann in Moskau? Bei den Leichtathletik-Meisterschaften
in Moskau. Ich glaube sogar, ja.
Da hatte ja auch eine schwedische Läuferin sich ihre Fingernägel in Farben lackiert, die man in der richtigen Reihenfolge eben auch als Regenbogenfarben interpretieren konnte, und hat dafür dann ja mehrere Rüffel kassiert, auch vom eigenen Verband, aber natürlich auf Druck der Anti-Homo-Propaganda-Gesetze. Tja, was sollen die armen Leute da jetzt noch nicht machen? Sie dürfen nicht Händchen halten, sie dürfen nicht den Mund aufmachen, weil natürlich theoretisch ist das Ganze ja ein Jugendschutzgesetz. Aber sobald irgendwo eine Fernsehkamera, ein Mikrofon oder ein Internetblock ist, ist das Ganze ja nicht mehr jugendgeschützt und somit auch verboten, da auch nur irgendein positives Wort über diese nicht traditionelle Lebensentwürfe zu machen. Und sobald da einer irgendwas sagt, müsste der eingekastelt werden. Es kann ja Gefängnisstrafen geben, es kann Geldstrafen geben, man kann des Landes verwiesen werden. Und das Ganze ist ja völlig pervers, weil das ja im totalen Gegensatz zum olympischen Gedanken steht.
Da kommt mir jetzt gerade irgendwie eine Idee. Diese ganzen Probleme, von denen wir vorhin gesprochen haben, mit den Sanitäreinrichtungen, mit den nicht fertigen Hotels. Wer weiß, vielleicht war das Absicht, um eben genau die Leute abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. Aber du hast gesagt, es geht hier um Jugendschutz, und das Groteske und Perverse an der Sache ist, dass jetzt sogar eine 14-Jährige wegen Homopropaganda bestraft wurde. Die hat sich schlicht und ergreifend halt geoutet in ihrer Schule und hat es ihren Klassenkameradinnen erzählt, dass sie eben sich jetzt hier geoutet hat. Und dafür wurde sie dann als Vertreterin der nicht traditionellen sexuellen Orientierung bekannt und würde systematisch Informationen verbreiten, die soziale Gleichwertigkeit von traditioneller und nicht traditioneller sexueller Orientierung unter Minderjährigen propagieren würde.
Das ist klar, sobald die halt ihrer besten Freundin in der Schule erzählt, dass sie lesbisch ist und dass ihr es dabei gut geht, ist es Homopropaganda und nur mit minderjährigen Zuhörern.
Aber woher hat sie das überhaupt?
Dass sie lesbisch falsch ist.
Sie wurde ja geschützt vor irgendwelchen Einflüssen, die sie dazu treiben
könnte. Das waren bestimmt diese tollen ausländischen Agenten, die ihr das eingebläut haben. Oder sie hat die russische Mädchen-Girly-Band Tattoo gesehen.
Das Gesetz gibt es ja leider auch erst nicht so lange. Das ist ja erst
sie kriegt auch keine Geldstrafe, da können wir richtig froh sein. Sie wird lediglich beim Jugendamt als potenzielle Straftäterin jetzt gemeldet.
Oh, also, das ist schon schlimm genug. Ne?
Ja, eben. Ist doch halber Weg nach Sibirien.
Eben. Ja.
Gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das stattgefunden hat, in der westrussischen Region. Bryansk war das. Wie weit das ist, auch von da aus bis nach Sibirien ist? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht eben.
Aber ich finde, die Begründung ist wirklich dermaßen, Entschuldigung, lächerlich, ja. Dass, wenn die sagt, Jungs, Mädels hier in der Klasse, ne, ich bin lesbisch, oh, dann ist das eine verzerrte Darstellung der Wirklichkeit, laut russischem Gesetz.
Tja,
man darf. Ja, wenn es eine weiß, ob sie lesbisch ist oder nicht, dann ist es ja wohl sie.
Tja. Aber
sie nicht Putin.
Ja, ich meine, sie darf es ja auch sein, sie darf es nur nicht propagieren.
Ja, sie darf sein und sie darf es im Still und leise und heimlich sein. Theoretisch laut Gesetz, die Gesellschaft sagt nochmal was anderes. Ne?
Ja,
das ist das nächste Problem. Es ist eine zutiefst homophobe Gesellschaft.
Ja, also man hört die Dinge immer wieder und es wurden schon öfters angesprochen. Und irgendwie könnte man immer wieder von Neuem losschreien, wenn man das hört. Und das gemacht, also geschrien, haben zum Beispiel auch Jennifer Rostock. Das ist eine deutsche Rockband aus Usedom. Mit ihrem Titel »Ein Schmerz und eine Kehle« solidarisieren sie sich lautstark mit der LGBT, also der schwul-lesbischen und so weiter Gemeinschaft in Russland, was sie in ihrem Video zu dem Song noch deutlicher hervorbringen. Also »Ein Schmerz und eine Kehle« dürfte dem Herrn Putin nicht ganz so in seine heile Olympiawelt passen.
Wow, okay, ja. Also da auf da erstmal ein Tässchen drauf hier, Leute. Also,
ist ja immerhin ein Kaffeeklatsch hier.
Ja, meinst du nicht, dass du eher was Beruhigendes brauchst?
Ich trinke ja sonst überhaupt keinen Kaffee, deswegen trinke ich jetzt ja Tee. Und Tee kann auch beruhigend sein, wenn man den ein bisschen länger ziehen lässt.
Okay, apropos ziehen, morgen ist ja Eröffnungsfeier und da werden die ganzen Teilnehmer ins Olympiastadion einziehen.
Oh, war schön, der gut, Alexander, der schön. War so gut. Oh, ich liebe es.
Ja, da habe ich lange dran gefeilt. Nee, aber apropos Eröffnungsfeier, das war eigentlich das eigentliche Stichwort. Habt ihr mitgekriegt, wer da auftreten soll?
Nee.
Angeblich, es wurde von keiner Seite bestätigt, außer von Künstlerinnen
selber. Ja, ja. Du spielst auf Tatütata an, ne?
Tatütata, ja, Tattoo sollen da auftreten. Hm. Und da habe ich im ersten Moment natürlich schon etwas gestutzt, weil...
Geschluckt,
weil für mich sind die ja irgendwie so Vorzeigelesben will ich es nicht nennen, aber die haben das doch sehr inszeniert in ihren Auftritten, dieses lesbische Gebaren, also deswegen wäre das umso verwunderlicher, wenn die morgen wirklich da auftreten würden.
Aber die sind ja gar nicht lesbisch, die tun ja nur so. Die machen das ja nur für die Hetero-Männer, die so gerne Lesben-Videos gucken.
Ach so, deswegen auch da, die hatten doch diese komischen Kostüme mit diesen
Schulmädchen.
Genau. Ja, aber da ist die Frage, egal ob sie sind oder nicht, wenn die Menschheit glaubt, sie sind es, oder die Männerheit glaubt, sie sind es, was steckt dann dahinter, die auftreten zu lassen? Ich meine, das wäre trotzdem Propaganda oder ein Feigenblatt, du meinst, das wäre... Die Vorzeige-Lesben und wo man dann nachhinein sagen kann, die sind...
Weißt du, die haben gedurft. Wir sind ja gar nicht so.
Die haben gedurft. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob dieses Gerücht sich überhaupt bestätigt. Aber ich meine, bei so manchen Auftritten sind sie ja dann auch wirklich küssend auf der Bühne gewesen. Und
es ist die Frage, ob ein bloßer Kuss schon Propaganda ist oder ob man dazu sagen muss, dass es gut war oder selig lächeln oder so.
Du meinst, sie haben so einen Auftrag gekriegt, danach angewidert anzuschauen.
Naja, also wie gesagt, wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, wir reden hier jetzt von Spekulationen und so weiter, bestätigt es noch gar nicht. Das heißt, wir werden uns diese Eröffnungsfeier angucken müssen, um das rausfinden zu können.
Da habe ich ein Problem.
Ja, vor allem als guter, wenn du unsere Fahne, also unsere Regenbogenfahne hochhältst, dann darfst du es eigentlich fast nicht angucken, beziehungsweise musst zumindest eine Minute lang schweigen, weil da gibt es ja diese Aktion, dass auf der ganzen Welt morgens pünktlich zur Eröffnung, ich weiß gar nicht, 17 Uhr irgendwas oder so, eine Schweigeminute eingelegt werden soll und es Demonstrationen vor diversen russischen Botschaften und so weiter gibt. Also das soll genau morgen zum Beginn der Eröffnungsfeier.
Der Putinschen Spiele.
Der ist, Putinschen.
Da kann ich gar nicht, da muss ich sogar reden, dass du halt, glaube ich, ein Vortrag bist.
Da wäre es umso effektvoller, wenn du dann wirklich diese eine Minute einbaust.
Diese Schweigeminute wurde gestaltet von Dr. Hartmut zu Ehren der LSBTI und so weiter in Russland und Umgebung.
Ja. Aber mal gucken, ich werde es versuchen einzubauen. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Ich denke mal, für den Fall, dass uns Tattoo morgen vielen Dank erspart bleibt, sondern dass es halt.
Und dass wir ihrer nicht ansichtig werden können.
Würde ich sagen, präsentieren wir uns einfach heute. Und zwar mit dem Titel, den Sie 2003 in Riga gesungen haben beim Eurovision Song Contest. Da haben Sie auch Ihr Land vertreten. Da war das wohl kein Problem, weil da haben Sie ja eben.
Nee, Sie wollten. Da gab es ja das Anti-Hummer-Propaganda-Gesetz noch nicht.
Genau. Und da hören wir doch einfach mal jetzt rein, würde ich vorschlagen.
Machen wir.
Ja, wir schalten jetzt gleich zu den Nachrichten, aber nach den Nachrichten plauchen wir munter weiter. Unter anderem stellen wir euch einen jungen Künstler vor, der durch die Wand geht, um beim Eurovision Song Contest dabei sein zu können, aber nicht mit dem Kopf.
Und es warten zwei exklusive Gäste-Lesben-Plätzchen. Nee. Ich habe so viel von den Lesben gehabt, Mensch. Gästeliste Plätze. Es warten zwei exklusive Gästeliste Plätze für die kommende schwule Dance Party auf euch.
Also die dürfen sich auch Lesben unter den Nagel reißen, aber natürlich. Auch eben auch Schwule und wer auch immer.
Heteros. Wer jetzt anruft nachher. Aber erst nachher.
Eben, erst nach den Nachrichten.
Aber dranbleiben.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Sochi. Die Bild-Zeitung berichtete anlässlich der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Sochi von einem Video, das die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlichte. Darin sieht man Beispiele von Gewalttätigkeiten, die Schlägertrupps in Russland zum Teil auf offener Straße gegen Homosexuelle ausüben. Weiter wird berichtet, Zitat, die Opfer werden gejagt, erniedrigt und zusammengeschlagen. Sie werden zu entwürdigenden Fotos gezwungen, mit Urin übergossen und Opfer brutaler sexueller Gewalt, während die Polizei kaum einschreitet. Die Russland-Expertin der Menschenrechtsorganisation, Tanja Cooper, wird wie folgt zitiert. Die russischen Behörden haben die Macht, die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender zu schützen. Indem sie aber bei hasserfüllter, homophober Propaganda und Gewalt wegschauen, senden sie das gefährliche Signal aus, Angriffe auf Homosexuelle seien in Ordnung. Zitat Ende. Dagegen sagte der Bürgermeister von Sochi der BBC, er kenne in seiner Stadt keine Schwulen. Allerdings ergänzte er seine Aussagen mit den Worten, ich bin mir nicht sicher, aber ich kenne sie verdammt nochmal nicht. Stuttgart. Französische Verhältnisse Leid in der Landeshauptstadt. Rund 1000 Befürworter und Gegner gingen wegen des umstrittenen grün-roten Bildungsplans am vergangenen Samstag auf die Straße. Dabei kam es auch zu Störungen der Demo der Bildungsplan-Gegner. Zuvor hatten rund 192.000 Menschen eine Petition im Internet oder handschriftlich unterschrieben, die sich gegen die Pläne richtet, das Thema Homosexualität verstärkt in den Unterricht aufzunehmen. Gegen diese Online-Petition wurden zwei Gegenpetitionen ins Leben gerufen, die zum einen rund 136.000 und zum anderen rund 87.000 Befürworter fand. Die Demonstration gegen den Bildungsplan wurde von der Organisation Besorgte Eltern Baden-Württemberg organisiert. Dagegen distanzierte sich der Initiator der Petition gegen den Bildungsplan, der Realschullehrer Gabriel Stengele aus Rohrdorf, von den Demonstrationen. Die Anhänger der Gegenseite setzten sich vor allem aus der Linken, den Grünen und der Interessengemeinschaft Christopher Street Day zusammen, die unter anderem auch eine Öffnung der Ehe und ein gemeinsames Adoptionsrecht homosexueller Paare fordert. Neu-Delhi. Bundespräsident Joachim Gauck kritisierte anlässlich seiner Indienreise sowohl die noch immer existierende Todesstrafe, die mangelnden Rechte der Frauen und ausdrücklich auch die Diskriminierung von Homosexuellen. Aufgrund einer Entscheidung des Oberen Gerichts im Dezember wurde das Ausleben der Homosexualität in Indien wieder zur Straftat. Diese Bedenken äußerte Gauck in Gesprächen mit dem Premierminister und auch der Chefin der regierenden Kongresspartei. Allerdings fügte Gauck hinzu, dass er den Eindruck habe, dass die Regierung sich dieser Probleme bewusst sei. Berlin. In einem offenen Brief wenden sich mehrere lesbische Portale wie lesben.org und lesbengeschichte.de an die Verantwortlichen der diesjährigen 64. Berlinale. Sie bemängeln, dass in diesem Jahr so gut wie keine Lesbenfilme vertreten seien. Lediglich ein Langfilm und ein einziger Kurzfilm fänden sich im Programm. Wörtlich: Während im frauenfeindlichen Cannes im vergangenen Jahr immerhin eine lesbische Liebesgeschichte mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, ignorieren Berlinale verantwortliche Filmproduktionen über weibliche Homosexualität. Insbesondere in Zeiten der erstarkenden homosexuellen feindlichen Initiativen ist das Fehlen lesbian-like oder sich als lesbisch definierender Filmcharaktere auf einem Festival wie der Berlinale unter keinen Umständen akzeptabel. Zitat Ende. Die Berlinale wird am heutigen 6. Februar eröffnet und dauert bis zum 16. dieses Monats. Am 14. Februar werden im Rahmen der Berlinale auch die 28. Teddy Awards verliehen, der queere Filmpreis der Berlinale. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten und wir jetzt wieder zurück zu den Kaffeetanten im rosaroten Kaffeeklatsch.
Wir sitzen hier bei Kaffee und Kuchen und lassen es uns gut gehen. Aber wir wollen euch natürlich auch ein bisschen was gut gehen lassen oder dass es euch gut geht. Und dazu könnte vielleicht beitragen, dass wir was zu verlosen haben. Und ja, das Tantelinchen, von dem gerade gesungen wurde, das könnte vielleicht auch aufs Walze gehen. Man weiß es nicht, aber man sollte vielleicht einfach mal Ausschau halten. Denn dort ist ja für jeden was dabei. Am kommenden Samstag, also diesen Samstag eigentlich, genau zu sein, am 8. Februar, ist wieder Schwules Dance im Restaurant Walzee. Für heiße Musik sorgt diesmal DJ Phonix mit dem Besten aus Charts, House und Dance. Willst du dabei sein? Dann geh doch einfach hin, wie wir. Willst du es noch ein bisschen exklusiver? Dann ruf jetzt an und ergattere dir einen von zwei Gästelisteplätzen und damit freien Eintritt. Ruf an unter 0761 310 28 31028 in Freiburg, solange die Musik läuft und der Vorrat reicht. 0761 310 28. Jetzle.
We don't wanna put in. Mit diesem Titel wollte Georgien eigentlich 2009 beim Eurovision Song Contest in Moskau teilnehmen. Die European Broadcasting Union lehnte den Beitrag jedoch ab, weil er angeblich politische Botschaften enthält. Es wurde gemunkelt, dass die Ablehnung auf Betreiben Russlands geschah. Statt We don't wanna put in könnte man ja We don't wanna Putin verstehen. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Georgien weigerte sich, den Text zu ändern und entschied sich stattdessen, dem Wettbewerb fernzubleiben.
Wie die Olympischen Spiele in Sotschi sollte auch der Eurovision Song Contest in Moskau ein Vorzeigeprojekt für Putin werden. Das hat die Moskauer Behörden nicht davon abgehalten, am Tag des großen Finales die Slavic Pride Parade vor den Augen der Weltöffentlichkeit brutalst niederzuknüppeln und über 70 Teilnehmende festnehmen zu lassen.
Der deutsche ESC-Beitrag für Moskau, Miss Kiss Kiss Bang, wurde intern ausgewählt. Irgendwie passend, dass man ausgerechnet für den Grand Prix in Russland das Fernsehvolk nicht mitentscheiden ließ. Das hat sich zum Glück wieder geändert.
In diesem Jahr konnte sich quasi jeder für den deutschen Vorentscheid Unser Song für Dänemark bewerben. Über 2000 Videos wurden auf YouTube hochgeladen. Eines davon von Maeve O'Rick. Maeve ist ein junger Künstler, der schon seit vielen Jahren Musik macht und dem einen oder anderen schon auf diversen CSDs aufgefallen sein könnte. Mit Durch die Wand will er nun den Eurovision Song Contest aufmischen. Hören wir mal, was er selbst dazu zu sagen hat.
Du hast dich mit dem Song Durch die Wand jetzt auch für diese YouTube-Aktion, also für die Wildcard, beworben, für den Eurovision Song Contest. so wie ich das verstanden habe, ist der Titel ja nicht speziell dafür geschrieben worden, richtig, aber speziell ausgesucht worden. Wie kamst du gerade dazu, diesen Song auszuwählen?
Also ich habe den Song aufgenommen für mein kommendes deutsches Dance-Pop-Album und habe im November festgestellt, dass das für mich eigentlich die beste Nummer auf dem Album ist und wollte dazu auf jeden Fall ein Video machen und habe dann zeitgleich erfahren, dass es diese Ausschreibung über YouTube und über den NDR gibt und habe dann gesagt, okay, dann machst du ein bisschen schneller, dass du es bis zum 22.01. fertig hast und reichst es einfach ein. Der Song ist aber tatsächlich nicht für den Eurovision geschrieben, sondern für mein Album und ich fand, es war der provokativste und auffallendste und deswegen habe ich ihn eingereicht.
Also ganz bewusst einen provokativen Song gewählt.
Ja.
Keine Angst, dass das gerade vielleicht ein Hindernis sein könnte, oder?
Nein, weil wenn man mich kennt und meine Musik kennt und mich auf der Bühne sieht, dann sieht man auch, dass ich immer provokativ bin und immer solche Sachen mache. Ich bin auch sehr politisch zwischendurch und mache dann auch, hau dann mal auf die Kacke live und gehe aufs Ganze mit dem Publikum und deswegen ist es eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und einfach nur einen Larifari-Song einreichen, geht natürlich bei 2200 Einreichern sowieso schon mal unter. Die Erfahrung habe ich auch schon in Jahren zuvor gemacht bei anderen Ländern, wo ich was eingereicht habe. Und deswegen dachte ich voll aufs Ganze. Und ich meine, mehr als nicht genommen werden kann ja nicht passieren.
Das heißt, du hast schon andere Versuche unternommen beim Eurovision?
Ja, ich habe, wenn man recherchiert, sieht man, ich habe schon ein bisschen in der Schweiz eingereicht vor ein paar Jahren. Ich habe ein Projekt für ein moldawisches Duett gemacht, die in der Vorentscheidung mit einem Song von mir waren. Und als Eurovision-Fan selber liegt es mir natürlich am Herzen. Ich bin zwar eigentlich eher normaler Popmusiker, aber ich bin immer jedes Jahr schon irgendwie auch ganz geil drauf zu sagen, okay, vielleicht kann man irgendwas platzieren. Ich denke, dieser Song Durch die Wand ist auf jeden Fall ein Song, wenn man ihn ganz durchhört, man bildet sich eine Meinung dazu. Man mag es oder mag es vielleicht nicht, aber es ist zumindest kein Song, wo ich sage, das interessiert mich überhaupt nicht, das finde ich gleichgültig, weil es halt sehr provokativ im Text ist.
Also ich habe mir das Video angeschaut und da ist auch ganz offen, wen du da jetzt ansingst, ob das eine Frau, ein Mann ist, ja, alt, jung, ist das ganz bewusst so gemacht?
Das ist ganz bewusst so gemacht. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in der schwulen Szene recht bekannt auf CSDs in Süddeutschland und Westdeutschland vor allem. Ich bin offen homosexuell, das ist auch vollkommen okay, aber ich wollte ein Album machen, in dem ich sage, ich will das nicht begrenzen auf irgendwie Thematik und deswegen singe ich nicht von Männern. Ich singe aber auch im Gegenteil auf keinen Fall von Frauen, weil ich das für mich als Lüge empfinde. Deswegen singe ich immer von Du, also von einer neutralen Geschichte und es kann sich jeder selbst seine Meinung dazu bilden, wen ich ansinge.
Ja, dann wünsche ich mal viel Erfolg. In nächster Woche wissen wir vielleicht mehr.
Vielen lieben Dank.
Okay, alles klar. Danke.
Danke.
Das Interview mit May for Rick führte ich am Rande des Jahrestreffens des ESC-Fanclubs OGIAE in München. Dort hat er auch seinen Titel Durch die Wand vorgestellt. In dem Song geht es primär um... Bevor ich mir den Mund verbrenne, soll er das vielleicht lieber selber sagen.
Und das Video ist einfach nur die logische Konsequenz aus dem Text. Und ich bin ein bisschen traurig, dass Caroline Reiber das jetzt nicht sieht, weil sie hat ja 1979 den Text von Genghis Khan als skandalös empfunden. Ich wäre sehr gespannt, was sie davon hält. Vielleicht haben Sie auch schon einen gesehen. Es geht um Sex. Und das ist es schon. Durch die Wand. Maverick mit Durch die Wand.
Echt pfiffig.
Ja, er kann es besser. Apropos, er hat es nämlich schon geschafft. Sebalta wird mit Hunter of Stars die Schweiz beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Kopenhagen vertreten. So wurde es zumindest am letzten Samstag in der großen Entscheidungsshow in Kreuzlingen entschieden. Und wo wir gerade in der Schweiz sind, wisst ihr, was auch noch in der Schweiz ist?
Nee.
Wieder einer meiner genialen Übergänge, nämlich die FIFA. Und dann wären wir nämlich gerade so den Bogen zum Fußball gekriegt. Ich denke, wir haben vorhin jetzt genug über Olympia gesprochen. Ich wollte gerade sagen, über die Olympiade. Aber
nein, die Olympiade ist was anderes.
Genau.
Das können wir vielleicht unseren Hörern vielleicht auch nochmal erklären. Was ist die Olympiade, Alex?
Moment, erstmal einen Klugscheißer-Modus an. So, hier haben wir.
Ja, Klugscheißer-Modus ist angeschaltet.
Ja, die Olympiade ist der Zeitraum von 4 Jahren und zwar nicht zwischen den Olympischen Spielen, wie viele sagen, sondern er beginnt am 1. Januar des Jahres, in dem die Sommerspiele sind und endet am 31. Dezember. 4 Jahre drauf.
Klugscheißer-Modus aus.
Ja, genau. Okay, jetzt zurück. Also eben die Olympiade, die Olympischen Spiele haben wir jetzt erledigt. Aber eine andere sportliche Großveranstaltung steht uns bevor, zwar erst 2022. Das ist ja das Faszinierende. Wir haben dieses Jahr eine Fußball-Weltmeisterschaft, aber über die in, jetzt mal ganz kurz rechnen, 6, 7, 8 Jahren, über die spricht man viel mehr als über die dieses Jahr stattfindet.
Noch. So lange, bis festgestellt wird, dass ein Stadion nicht fertig ist. Oder das war ja schon.
Ja, ja, und eben das Ganze findet, wird dann in Katar stattfinden. Und
wo?
Katar. Entschuldigung, wir hatten das gelernt. Katar.
Wo ist der Klugscheißer-Modus?
Klugscheißer-Modus an. Katar. Klugscheißer-Modus aus.
So. Ja, Hartmut, du hast uns doch dieses Katar eingebrockt, oder? Du hast uns das doch letztens gelehrt. Also, dann machen wir weiter.
Ja, toll, danke.
Es ist besser mal machen mit Katar weiter als mit einem Katar.
Genau.
Man könnte auf jeden Fall sagen, man kommt vom Regen die Traufe, wenn man jetzt gerade von den Winterspielen spricht und jetzt nur noch Katar, denn da ist es ja sogar fast noch schlimmer als in Russland, denn da ist ja sogar die Ausübung von Homosexualität auch nur im Ansatz ja strengstens verboten.
Ich glaube, da ist nicht nur die Ausübung verboten, sondern da ist
das es Sein.
Das Sein, weil die wollen ja wirklich regelrecht verhindern, dass irgendwelche homosexuellen Menschen überhaupt das Land betreten.
Das gilt für beide Geschlechter übrigens, ne?
Ja.
Sie wollen, also ehrlich gesagt kann ich mir diese komische Einreiseuntersuchung, wonach sie irgendwie den Dehnungsgrad des Afters untersuchen wollen, um festzustellen, ob jemand homosexuell ist, das kann ich mir bei Männern ja vielleicht noch mit Mühe und Not vorstellen, aber bei homosexuellen Frauen halte ich das ja für den völlig falschen Ansatz.
Aber welcher Reisende lässt das mit sich machen?
Ja, wenn du nach USA reisen willst, musst du auch alles Mögliche machen.
Naja, gut, aber das jetzt nicht.
Aber nackt Körper scannen und dann sowas habe ich da auch über mich ergehen und lassen müssen.
Vor allem ist ja interessant, dass nur quasi die eine Seite getestet wird. Also ich meine, nach dem ihren Verständnis ist also nur der passive Teil
ja, so
homosexuell oder wie?
Ja, so war das damals im Mittelalter. Nee, Quatsch, davor schon.
Also Diskriminierung von Passiven, meinst du sozusagen?
Nee, ich glaube gar nicht mal diskriminieren. Ich glaube einfach, dass die sich das nochmal einen anderen Stellenwert hat irgendwie, weil ich meine.
Bei den alten Griechen war das ja auch schon so.
Also.
Ja, hat sowas untersucht?
Nee, die haben es nicht untersucht, aber da war der Aktive war hoch angesehen und der Passive, der war, naja.
Ja, und vor allem ist da die Frage, wie ist das überhaupt jetzt mit den, also bei den Olympischen Spielen heißt das ja, ist das die Charta? Gibt es bei der FIFA auch sowas Ähnliches? Also da muss es ja auch irgendwelche Regeln geben. Wenn man so eine Veranstaltung in ein Land gibt, muss man ja auch sicherstellen, dass alle Leute auch dahin reisen können.
Die Regel heißt, wer zahlt am meisten, der kriegt's.
Genau, man hat sich auch nicht immer um die Geschichte herum, wie warm es dort ist und dass es da vielleicht nicht so heiß sein könnte zum Fußballspielen, dass man eigentlich gar nicht Fußball spielen kann dort in der Zeit.
Und damit bringt eigentlich das Outing im Fußball, also das hatten wir ja vor kurzem auch, kriegt auch nochmal eine neue Dimension. Ich meine, wäre auch nicht lustig, wenn dann die halbe, nicht die halbe Mannschaft, aber wenn 10% der Mannschaft, wenn man jetzt mal rein von der Statistik ausgeht, gar nicht einreisen dürfte.
Ja, das wäre noch weniger schlimm, als wenn es rauskommt, wenn sie dort sind und nicht mehr ausreisen dürfen. Das ist ja so, sowas ist ja auch schon passiert, dass Leute dann inhaftiert wurden, Peitschenhiebe gekriegt haben und ein halbes Jahr in ein katarensisches Gefängnis geflogen sind.
Vor allem, wenn sie Weltmeister würden, dann werden sie wahrscheinlich deswegen ausgepeitscht.
Also sie sollten dann vorsichtig sein, wenn sie feiern, sich nicht gegenseitig umarmen und abbuseln oder so.
Ja, auf jeden Fall ist es die Frage, was sich die FIFA dabei gedacht hat, das überhaupt dahin zu geben.
Ich denke mal, dass da Geld eine Rolle gespielt hat.
Meinst du?
Ja, also da bin ich irgendwie, ich bin von der Welt so desillusioniert, du glaubst das gar nicht.
Es geht doch nicht alles ums Geld, es geht um den Sport, Dieter.
Um Geld und Macht. 90% der Antworten auf die Frage, warum etwas in der Welt geschieht, ist entweder Geld oder Macht. Denk mal drüber nach, wenn du nächstes Mal die Tagesschau siehst oder deine Nachrichten hörst.
Aber das ist alles gar kein Problem. Ich meine, der Blatter hat uns ja das Geheimrezept verraten.
Ja, der weiß, wie es geht.
Der weiß, wie es geht, beziehungsweise hat einfach gesagt, macht einfach nichts.
Genau. Einfach. Müsst euch einfach ein bisschen zurückhalten.
Ein bisschen zurückhalten.
Ja, und, aber wenn man untersucht, wenn man da einreise, dann, selbst wenn man nichts machen würde, könnte es sein, dass man vorher Spaß gemacht hat.
Dann musst du halt jahrelang vorher aufhören zu praktizieren. Damit da nichts auffällt oder, ja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja so Ärzte, die Jungfernhäutchen restaurieren. Vielleicht gibt's das ja auch für Rosetten, man weiß es nicht.
Jetzt geht's schon sehr ins Detail, oder?
Ja, wer hat mit dem Detail angefangen? Ich nicht.
Ich habe das Gefühl, dass man bald Putin noch lieben wird im Vergleich.
Zu dem Scheich von Katar.
Katar. Und das Interessante ist, dass der Blatter, ich nehme ja ungern den Schutz, aber
Blatter von Katar.
Der war dagegen.
Der hat sich nicht für Katar gestimmt, aber er muss es halt jetzt als Oberfuzzi von der FIFA halt jetzt mittragen und muss es halt verteidigen.
Als FIFA-Fuzzi.
Als FIFA-Fuzzi. Weil der Platini, das ist ja der Chef von der EOC. UEFA, ja, von der UEFA, der hat ja auch mitgestimmt und der war am Anfang auch dagegen und
ja, wer hat denn da eigentlich dafür gestimmt?
Aber der hat sich umstimmen lassen, nämlich von unserem Freund Sarkozy und das sind jetzt alles Vermutungen, aber komischerweise, nachdem er dann beim Sarkozy war, hat er sich plötzlich doch für Katar eingesetzt, Katar eingesetzt Und komischerweise ist sein Sohn Mitarbeiter der Qatar Sports Investment geworden danach. Also
ups.
Das kann alles natürlich purer.
Das hat also bestimmt nichts mit Geld und Macht zu tun.
Genau.
Überzeugt.
Aber schauen wir vielleicht doch mal ein bisschen näher. Dieses Jahr sind ja auch die Weltmeisterschaft im Fußball, genau, in Brasilien. Wie sieht es denn da aus?
Ja, in Brasilien ist das alles ganz anders. Da ist es nicht so wüstenmäßig, da ist es mehr. Achso, du meinst jetzt die LGBT-Dingsbums-Rechte?
Genau, wir machen jetzt keine Reisesendung, sondern.
Ja, schade eigentlich. Nein, Brasilien ist ein sehr großes Land. Okay. Und hat ganz viele Bundesstaaten und Regionen und sowas in der Richtung. Und die waren aber also wirklich schon ziemlich früh auf dem Gleichberechtigungstrip. Also da, zuerst ging das so im Kleinen los, aber dann immer mehr. Und letztlich wurde sogar die ganz offizielle Ehe geöffnet.
Oh, heile Welt in Brasilien?
Quasi, also auf dem rechtlichen Standpunkt, gesetzlichen Standpunkt, juristischen Standpunkt, in der Legislative ja. Mhm. Sie haben ja, glaube ich, auch eine sozialistische Präsidentin da. Und die haben das also wirklich richtig gut durchgedrückt. In der Gesellschaft sieht es ein bisschen anders aus. Also die gesellschaftliche Akzeptanz von Homosexuellen ist nicht so weit gediehen, aber befindet sich also auch durchaus auf dem aufsteigenden Ast und geht auch also dramatisch in Richtung, ist doch egal, jeder Jeck ist so, wie er ist, richtig.
Ja,
das sieht man zum Beispiel eben daran, dass es jetzt auch den ersten schwulen Kuss in einer Telenovela gab. Ja, das, was die Lindenstraße Anno Dubak, wann war das?
1987.
Da fragen wir doch unseren Lindenstraßenexperten von Map Google, Hartmut.
Ich habe es nicht aus dem Computer.
Du hast es aus dem Kopf.
Fast.
Was du alles im Kopf hast, erstaunlich. Also 1987 gab es in Deutschland, und da, liebe Leute, muss ich gestehen, ich war dabei. Also nicht bei dem Kuss, aber beim Fernsehen.
Du hast
also,
es gesehen.
Ich habe es gesehen.
Aber,
das war ein Skandal und überhaupt und ohne Gleichen.
Aber daraus schließe ich, dass du zu der Zeit nicht in Bayern warst.
Richtig, denn die Bayern haben gesagt, nö, senden wir nicht. So was Subversives, Ekelerregendes oder so, haben die Folge nicht ausgestrahlt.
Ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, nö, sowas senden wir nicht, sondern da wird.
Ach, so ein Dreck, den senden wir nicht.
Ja, so wird es wohl eher gewesen sein.
Ja, da war ich nicht dabei. Aber die Lindenstraße, die war in Deutschland da so quasi so soap-mäßig. Die Lindenstraßen-Fans mögen mir das jetzt verzeihen, dass ich Lindenstraßen-Soap in einem Satz verwende. Aber irgendwie ist es doch so ähnlich, halt nicht so ganz so regelmäßig, nur einmal die Woche. Aber die haben da mit Carsten Flöter und seinem Lover, was auch noch wieder hieß. Das war da davor. Ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Egal, aber können Sie uns ja mal kurz schreiben. Einfach
auf jeden Fall, in den
Chat reingehen.
Ich habe immerhin den Carsten Flöter in Düsseldorf getroffen. Also nicht den Carsten Flöter, sondern den Schauspieler, den
Georg Uecker.
Genau. Und in der Kneipe war ich ganz freund, ganz nett, ganz sympathisch. Nochmal zurück zu Brasilien. Ein historischer Kuss zwar, aber ansonsten muss man drauf doch ein bisschen aufpassen, wenn man mit Küssen in der Öffentlichkeit und so weiter.
Ja,
ich glaube, Brasilien hat somit die größte Mordrate unter.
Das ist richtig, ja. Aber trotzdem, vielleicht wird das jetzt auch ein bisschen besser, weil diese Seifenoper, diese Amor a Vida heißt die ist wahnsinnig beliebt. Und wenn die jetzt da das Ganze wirklich so rüberbringen, dass es ja gar nicht so was Unnormales ist, weil diese zwei, dieses Paar, Felix und Nico heißen die, wenn die sich jetzt regelmäßig küssen, oder vielleicht stumpft das auch so ein bisschen ab und vielleicht wird die Gesellschaft dadurch auch ein wenig homophiler. Nein, das klingt jetzt auch nicht doof. Also weniger homophob. Aber es ist schon richtig. In Brasilien lebt man als Homosexueller, insbesondere eben in den Ghettos, in Favelas und so, nicht so sonderlich sicher.
Also kann man jetzt zusammenfassen, dass jetzt die Entscheidung, die Fußballweltmeisterschaft nach Brasilien zu geben, doch etwas klüger war wie nach Katar.
Richtig, weil die Brasilianer auch, wie man allgemein weiß, sehr gut mit Bällen spielen können.
Okay, und dazwischen haben wir noch die Fußballweltmeisterschaft und dann hat sich der Kreis geschlossen, wieder in Russland.
Nee, echt jetzt?
Ja.
Was machen die Russen eigentlich nicht?
Nee, die haben sie nämlich auch gekriegt. Also,
und, aber die machen das doch mit mehreren anderen Staaten noch zusammen, oder?
Nee.
Ach, das war nur so angedacht, ne? Irgendwie hatte ich so im Kopf.
Das war für eine Europameisterschaft ist das angedacht.
Ja. Das, genau, mit Ukraine und Polen und so, ne?
Ja, und das heißt, Wir werden schauen, wie das dann auf dem absteigenden Ast sein wird von Brasilien über Russland nach
Katar.
Also absteigen im Sinne von Menschenrechten.
Ich will den Menschenrechte,
Leuten da, ja. Also den Leuten da vor Ort nichts.
Die Katarer, die haben ja nicht nur ein Problem mit Schwulen, die haben ja auch quasi eine lebendige Sklavereigesellschaft. Da kommen beim Bau der Stadien Gastarbeiter, würde man ja vielleicht sagen, ja, zu Tode, die nicht bezahlt wurden und so weiter. Also das ist ja von oben bis unten eine einzige Katastrophe. Auch die ganzen Ziele, die sich gesteckt wurden, da eine klimaneutrale Klimatisierung der Stadien, das lässt sich alles nicht durchführen. Das ganze Ding ist auf Sand gebaut.
Ja, aber die Spiele werden, oder auch die Weltmeisterschaften werden in Länder gegeben, die eigentlich dafür gar nicht ungeeignet sind. Ich meine, Winterspiele in einen tropischen Sommerbade-Urlaubsort, Fußball-Weltmeisterschaften in Länder, die fußballerisch gar keine Tradition haben.
Gibt es denn nicht irgendwie sowas wie Kamelfußball oder so?
Ja, aber wir reden also, ja von Fußball.
Ja, so Kamelreiten mit... Ja, nee,
ich, also ich meine, da müssen wir jetzt einfach mal schauen.
Die nächsten Winterspiele sind dann wahrscheinlich in Dubai oder so.
Das wäre die logische Konsequenz.
So geht's weiter. Oder ja. Auf dem Mond.
Ja. Die Sahara steht auch noch aus. Übrigens, Dieter, ganz nebenbei, aufgeregte Zuhörer haben uns angerufen. Wer? Gerd Weinbauer heißt der Partner von Carsten Flöter. Italienstraße. Der erste Kuss.
Kuss. Komm. Gerti. Ah, Gerti, komm küssen.
Ja. Ich glaube, dann lassen wir uns und die Leute mal wieder ein bisschen durchatmen, oder?
Ja, sollen wir mal wieder ein bisschen Musik machen?
Ein bisschen Musik machen.
Wir hatten es jetzt ja gerade von Fußball und so, und da gibt es ja Teams. Also man spielt da in Teams.
Genau.
Und da ist auch immer die Frage, wer ist bei einem selber im Team? Diese Frage hat sich Ari Gold gestellt. Und man muss dazu sagen, Ari Gold ist jetzt nicht unbedingt das, was man als heterosexuell bezeichnen könnte.
Nur eine Sahneschnitte.
Auch das? Also einer hat jetzt mit dem anderen jetzt direkt nichts zu tun.
Stimmt, okay.
Wir zählen auf, das ist eine Aufzählung jetzt. Ja, das baut nicht aufeinander auf, sondern einfach, das ist zwei x-beliebige Eigenschaften des guten Ari Gold. Und der unterhält sich in dem folgenden Lied mit seiner Gesangspartnerin darüber, ob jetzt der ein oder andere Mann, den sie da sehen, in seinem oder in ihrem Team.
Jetzt überlege ich mir gerade, ob es gut ist, das zu spielen, weil wenn die Behörden von Katar das mitkriegen, wie man rausfinden kann, ob jemand schwul, lesbisch oder sonst was ist, dann ist das eine Steilvorlage.
Ja, das stimmt. Da könnten wir auch mal eine Sendung drüber machen. Wie kriegt man das raus? Jetzt mal abgesehen von Katar.
Ja.
Gut, also wir hören jetzt Ari Gold mit He's on My Team. Nicht don't do it, do it, do it, do it, bitte, 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 tu es.
Ich wollte auch mal was sagen.
Sag doch mal was. Sag was.
Coming out ist blöd.
Okay. Ach, Quatsch. Oh, Menno.
Doch.
Warum?
Ah, du hast das vergessen, als Zitat zu kennzeichnen.
Ach so, also ich zitiere.
Ah, ja.
Coming out ist blöd.
Wer sagt denn sowas?
Der Jens.
Ach so, Jens.
Jetzt hast der Jens, geraten. Der Jens hat das gesagt. Ja, Entschuldigung.
Was für ein Jens? Muss man den kennen?
Hartmut, kennst du den?
Jens, meinst du Jens Lehmann?
Genau.
Ah!
Ehemaliger deutscher Nationaltorhüter, Alter, eine respektable Person.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. War das der, mit der sich nichts merken konnte und deswegen einen Zettel zugesteckt bekommen hat?
Ja, hat Lehmann. War das so als Fußballer, muss ich aber sagen, hat es mir einfach gerettet. Da möchte ich ihn doch mal seine Ehre retten, in der Hinsicht.
Der ist mir im Übrigen auch schon über den Weg gelaufen in London.
Oh.
Mal in London, mal ich da was in London erlebt.
Und es war zufällig in einer Gay-Bar.
Nein, es war in keiner Gay-Bar, sondern da ist irgend so ein Schiff, jetzt führt es weg, auf jeden Fall war der auf einer Party von seinem Fußballverein und so weiter und da ist er irgendwie wohl gegangen und ist mir beim Weg gelaufen, hat mich blöd angeguckt. Vermutlich, weil ich so blöd geguckt habe, weil ich meine, damit rechnen wir ja nicht gerade, dass wenn man durch London spaziert, mitten in der Nacht.
Vielleicht hat er gemerkt, dass du schwul bist, weil du ihn einfach zu lange angeguckt hast. Aber der hat ja keine Erfahrung mit sowas.
Ach doch, der kennt die, der weiß, wie schwule sind. Deswegen hat er ja auch beim Hitzelsberger...
Den hat er auch gleich erkannt. Ne?
Hitzelsberger?
Wer war das noch gleich? Thomas Hitzelsberger.
Wenn Hörer jetzt aus dem Urlaub zurückkommen, was ist da passiert?
Also jetzt, das haben wir ja schon so oft breit getreten. Ja, der Hitzelsberger ist schwul.
Okay. Thomas Hitzelsberger.
Thomas Hitzelsberger, ja.
Hammer, der Hammer. Genau.
Und einer, der halt am überraschtesten war, war Jens Lehmann, weil der hat ja mit dem Fußball gespielt.
Und geduscht.
Und geduscht. Ja.
Hat er mehrfach drauf hingewiesen.
Und hat halt betont, dass von der Spielweise hätte es überhaupt gar keinen Anlass gegeben.
Und auch beim Duschen nicht.
Auch beim Duschen nicht, aber auch nicht bei der Spielweise. Klar, ein Homosexueller spielt natürlich ganz, ganz anders Fußball.
Wie spielt denn ein Homosexueller Fußball nach Meinung von Herrn Lehmann?
Also ich habe ein Zitat hier gefunden. Er hat gesagt, Thomas Hitzelsberger ist ein Spieler, der erstens sehr intelligent ist und zweitens von seiner Spielweise überhaupt nicht den Anlass gegeben hätte, dass da man hätte denken können, da ist irgendetwas. Man assoziiert ja mit Homosexuellen leider immer, dass sie etwas weicher sind. Bei ihm war das nicht so.
Moment. Also das mit der Spielweise, das haben wir jetzt geschluckt, aber er hätte es deswegen nicht gemerkt, weil er intelligent ist, also ja. Der Hitzelsberger.
Ja, ich glaube, das ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, weil eigentlich war es ja gar nicht so böse, was er da gesagt hat. Er ist ja intelligent und er sieht gut aus. Nee, er sieht gut aus, hat er nicht gesagt. Ne?
Wobei, er hat schon was gesagt, es ist nicht so, dass da 25 Hochintellektuelle herumlaufen, die darüber diskutieren, ob jemand schwul ist oder nicht. Fußball ist eine Männersache, da muss man nicht so viel nachdenken. Zitat Ende. Also generell ein verschobenes Weltbild, würde ich sagen.
Ich würde sagen, da dürften sich jetzt aber doch der ein oder andere Fußballer irgendwie ganz böse auf den Schlips getreten fühlen, dass er als Dumpfbacke, die nicht denken kann und nur am Ball treten, verunglimpft wird, oder? Und das von einem Torwart. Torwarte sind doch eh keine richtigen Fußballer. Die Diskussion hatten wir auch schon mal in der Sendung hier.
Der gehört eh nicht richtig dazu, genau. Ja, aber vor allem muss man sagen, dass wenn man Fußballer hört, die sich geoutet haben, dass sie ja meistens berichten, dass sie eher sehr viel härter gewesen sind als alle anderen Spieler, gerade um es zu übertünchen, dass man dieses Vorteil habe, dass Schwule könnten vielleicht möglicherweise etwas weicher sein und die also besonders hart rein dran gehen.
Und vielleicht sollte man den jetzt Lehmann mal in eine Lederbar schicken.
Gut, da kriegt er auch ein paar harte Typen zu sehen, aber auch ein paar richtig gute Marmeladenrezepte.
Ups.
Ist mir mal passiert. Aber egal.
Egal, okay.
Kannst du dich in Ruhe.
Ja. Ich brauchte ein Pfirsich-Marmeladen-Rezept und dann dachte ich, wo gehe ich da am besten hin? Damals gab es noch kein Internet. Oh, das war ein Witz.
Ja, so. Ich glaube, jetzt so langsam müssen wir wieder den Bogen zurückkriegen. Wir haben mit Wintersport angefangen, haben uns dann über die Wüste
zum Matratzensport hingearbeitet.
Habe ich was verpasst?
Ah, da warst du gerade auf Toilette, Entschuldigung.
Okay, alles klar. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland angekommen und jetzt können wir vielleicht nochmal in die Berge zurück.
Oh, in die deutschen Berge, in die bayerischen.
In
die
bayerischen Berge.
In die bayerischen Berge. Ja, was hotzt denn in den bayerischen Bergen?
Fesche Jungs.
Und die? Die und singen jetzt für uns.
Die rocken jetzt noch ein bisschen für uns, bevor wir uns dann so langsam dem Ende nähern.
Wir hören Vox Club mit Rock Me im Après-Ski-Party-Mix.
So, liebe Leute, der Kaffee ist alle und der Kuchen verdrückt. Und vor allem, unsere Zeit ist um. Für heute zumindest. Wir hoffen, ihr hattet einen genauso vergnüglichen Abend wie wir.
Und bevor der Wladimir Putin morgen vor lauter Stolz fast platzt, wollen wir ihn nochmal an die Olympische Karte erinnern, die da besagt:
Jede Form der Diskriminierung eines Landes oder einer Person aufgrund von Rasse, Religion, Politik, Geschlecht oder aus sonstigen Gründen ist mit der Zugehörigkeit zur Olympischen Bewegung unvereinbar.
Hört, hört. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Wir sind übrigens auch außerhalb der Sendezeiten für euch zu erreichen und haben immer ein offenes Ohr für Anregungen, Lob und Kritik.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Und ihr wisst Bescheid, hören könnt ihr uns wieder nächste Woche hier auf Radio Dreieckland in der bereits angekündigten Sendung Gay Metal.
Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle. Und bis dahin,
immer schön schwul bleiben.
Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.